Schön, dass Sie hier sind. Mein Name ist Manuela Reiser. Ich bin von der Blindenhörbücherei und darf Ihnen heute eine Geschichte vorlesen. Ich stehe hier direkt an der offenen Feuerstelle. Drumherum im Karree einfache und wackelige Holzbänke. Und Sie können sich vorstellen, im Winter, wenn dann die Bewohner hier, wo es warm und hell ist, zusammensitzen, erzählen die sich gerne ein paar Geschichten. Und eine davon könnte die folgende gewesen sein. Sie beruht auf wahren Begebenheiten hier aus dem Münsterland und wurde in unserer heutigen Zeit aufgeschrieben von Ella Theiss. Der Titel lautet Das Hurenkind. Pfarrer Anton Hesselmann schüttelte den Kopf. 27, sage und schreibe, 27 seiner Schäfchen waren zum Gottesdienst erschienen. In Billerbeck ging seit Monaten das schwarze Nervenfieber um und die Angst, sich anzustecken, grassierte ärger als die Krankheit selbst. Anton Hesselmann fröstelte. Er eilte über den Hof zum Pfarrhaus, warf den Talar über den Haken, zog den Alltagsrock über und holte Kohlen aus dem Schuppen. Es war ein kühler und feuchter Juni im Jahr 1841. Schafskälte. In der Stadt glaubten viele Bürger, das Wetter hätte der Teufel geschickt, ebenso wie das Nervenfieber. Sogar die Ärzte am Ort hatten sich hinterm Ofen verschanzt und gaben vor, sich selbst nicht recht wohl zu fühlen. Pfarrer Hesselmann war der Einzige, der die Kranken noch besuchte. An manchen Tagen überstieg die Arbeit seine Kräfte. Doch von heute an würde er Unterstützung bekommen. Die kleine Luise, eine kaum 16-jährige Waise aus Coesfeld, hatte eingewilligt, ihm zu helfen. Billerbeck war ihre Heimatstadt. »Steig ab, muss den Rest zu Fuß gehen.« Der Kutscher hielt sein Gefährt noch vor dem Ölmühlentor an. Luise kniff die Lippen zusammen, stieg vom Wagen und wartete über das vom Schlamm verschmutzte Pflaster zum Grasstreifen am Wegesrand. »Was muss doch in eine Stadt, wo Aussatz ist?« rief der Kutscher ihr nach. »Das Nervenfieber ist kein Aussatz. Es ist so ansteckend nicht, wenn man weiß, wie damit umzugehen ist. Und nur diejenigen sterben daran, die falsch gepflegt werden.«
»Was du nicht sagst.«
»Und nur so es Gottes Wille ist,« wollte Luise ergänzen. Doch der Kutscher hörte nicht mehr hin, ließ den Gaul wenden und fuhr davon. Luise trat durch Stadttor und folgte der Mühlenstraße in Richtung Kirchplatz. Nichts schien sich verändert zu haben. Das Fachwerkhaus rechts, aus dessen bröselndem Mörtel der Mauerpfeffer wuchs, das Backsteinhaus links, unter dessen First Schwalbennester klebten. Seltsam war nur, dass heute kein Mensch auf der Straße war. Oder doch? Trat da nicht wie früher das hagere Weib aus dem Hoftor, kippte einen Eimer Schmutzwasser in die Gosse und keifte, »Was klotzt du so, du Bankert?« Rottete sich dort nicht wieder die Buben zusammen, liefen hinter Luise her und johlten, »Balk, Balk, Wechselbalk!« Ein altbekanntes Unbehagen schnürte ihr die Brust ein, kroch ihr die Kehle herauf. Sie zog ihr Schultertuch fester und rannte davon, rannte, bis sie das Pfarrhaus erreichte. »Ich danke dir herzlich, dass du gekommen bist. Sicher hast du Hunger.« Pfarrer Anton Hesselmann schüttelte dem Mädchen die Hand. Ängstlich und verwirrt erschien es ihm, doch es aß und trank gierig, was er vorbereitet hatte. Er griff nach einem in braune Pappe eingebundenen Büchlein und las ausführlich daraus vor. »Ein Professor namens Johann Jörg aus Leipzig hat es geschrieben«, erklärte er. »Er hat viel über das schwarze Nervenfieber in Erfahrung gebracht.« Dann ließ er Luise aufsagen, was bei Fieber zu tun ist. Dem Kranken Wasser reichen, weil viele nicht am Fieber selbst schwächeln, sondern durch die Austrocknung. Beruhigend auf den Kranken einsprechen, damit er Mut gewinnt. Den Schweiß mit Essigwasser abwaschen, Tücher mit Essig tränken und um die Füße wickeln. Er freute sich, dass sie sich alles gemerkt hatte.
Du bist nicht nur fromm, sondern auch gelehrig, Luise. Mach es dir zur Lebensaufgabe, dich um kranke Menschen zu kümmern. So kannst du ein Werkzeug Gottes werden, nicht viel anders als ein Geistlicher. Sie nickte. Ihre Augen funkelten. Wenn du magst, kannst du schon heute beginnen. Die Witwe des Amtmanns Heck in der Langen Straße braucht dringend Hilfe. Sie war Lehrerin an der Mädchenschule, sicher hast du sie gekannt. Die Lehrerin? Das Mädchen senkte den Blick, zögerte, nahm das Köfferchen mit den Arzneien entgegen und ging. Die Witwe Heck. Luise war wie benommen von der Wucht, mit der die Erinnerung sie anfiel. Fünfjährig und schüchtern sah sie sich in der Türfüllung zum Schulraum warten, sah die gelben Augen und den feisten Zeigefinger auf sich gerichtet, hörte die blecherne Stimme durch den Saal hallen. »Wir haben von nun an ein Hurenkind unter uns. Betet für seine Mutter, die sich selbst gerichtet und im Weiher ertränkt hat.« Dann hatte der Zeigefinger auf die letzte Bank gewiesen, wo Luise sitzen musste. Allein, 2 Schuljahre lang. Die Tür zum Haus war unverschlossen und quietschte beim Eintreten. Der Geruch von Schweiß, Kot und Urin wies Luise den Weg durch den Flur. In der Schlafstube, auf einer Bettstatt ausgestreckt und in Decken gehüllt, lag eine Gestalt, deren Kopf ein dickes Paradekissen stützte. »Wer da?« keuchte die Gestalt. Luises Herz klopfte wie toll. Wortlos trat sie ein, betrachtete die alten Möbel, die fadenscheinige Bettwäsche, erkannte das verhasste Gesicht, das mit den Jahren vollends zur Fratze geworden war. Die gelben Augen blickten trübe aus dunklen Höhlen, der verhärmte Mund war von Falten umrahmt, ergrautes Haar klebte an Stirn und Schläfen. Luise wandte sich ab, öffnete die Fenster, leerte den Notdurfteimer, lief wie ein Weberschiffchen hin und her, suchte zusammen, was nötig war, Wasser vom Brunnen, Essig aus der Küche, ein paar Tücher aus der Truhe. Die Fratze sah ihr zu.
»Wer bist du?«
»Ich bin die Luise.«
»Wer?«
Luise brachte kein weiteres Wort heraus. Nur die Hände taten, was sie sollten, öffneten das Köfferchen, griffen das Fläschchen mit der Kräutertinktur, den Dosierlöffel.
»Ja, jetzt sehe ich es, du bist...«
röchelte die Fratze und fuhr aus dem Bett hoch. Luise erschrak. Das Fläschchen kippte und lief aus.
»Bist die Luise?« »Das Hurenkind, die Teufelsbrut, das Balg, das besser nie geboren wär!«
Die Lehrerin war erstarrt, blieb stumm. Doch in Luises Kopf hallte die verhasste Stimme weiter fort. »Hurenkind, Teufelsbrut!« Sie hielt sich die Ohren zu. Die Stimme gellte weiter. Eine unbändige Wut kroch Luise aus der Brust, kroch in die Arme, die Hände. Sie ergriff das Paradekissen, drückte es gegen die erschrockene Fratze, drückte die Fratze zurück aufs Bett, drückte mit beiden Händen fester, fester, bis das Zappeln erstarb. Zögernd hob sie das Kissen an. Die Lehrerin Heck lag reglos da, den faltigen Mund weit offen. Das Gellen in Luises Kopf war verstummt. Sie zitterte, fasste sich, schob das Kissen zurück unter den Kopf der Lehrerin und ging. Luise sah auf zum grauen, sternenlosen Abendhimmel. Sie hatte der Lehrerin eine Arznei geben wollen, hatte helfen, nicht töten wollen und hatte sie doch getötet. Warum? Weil sie nun ein Werkzeug Gottes war? Weil Gott es so wollte? Werkzeug. Was für ein Wort. Pfarrer Hesselmann hatte sich bereits schlafen gelegt. Auf dem Tisch fand Luise einen Zettel. Darauf stand, dass er den Nachmittag im Armenhaus verbracht hatte und erschöpft sei.
Das Büchlein mit dem braunen Einband lag auf der Anrichte. Sie nahm es auf und las: Das Nervenfieber im Jahre 1813 und eine zweckmäßige Behandlung desselben. Darin stand nicht nur, wie Kranke gepflegt werden sollten, sondern auch, was unbedingt zu unterlassen sei. Senfpflaster, geistige Getränke, kalte Güsse und vieles mehr. Luise las die halbe Nacht. An den folgenden Tagen zog Luise von Haus zu Haus. Doch nicht nach dem Plan, den Pfarrer Hesselmann für sie aufgezeichnet hatte. Vielmehr ging sie die Wege, die die eigenen Füße ihr wiesen. Luise, das Hurenkind? Nein, niemand erkannte sie oder wollte sie erkennen. Dich schickte Herrgott, begrüßte man sie. So ist es, antwortete Luise. Sie fand viele ihrer früheren Peiniger auf dem Krankenlager. Und dann ließ sich Luise Senfpulver, Branntwein und kaltes Wasser bringen. Und das Nervenfieber grassierte weiter in Billerbeck und forderte täglich mehr Tote. Die Stube war kalt, der Ofen ausgegangen. Pfarrer Hesselmann lag schlafend auf dem Kanapee. Luise sank müde auf einen der Polsterstühle und fühlte eine ungewohnte Übelkeit in sich aufsteigen. Die Öllampe brannte noch. Ihr Licht schillerte auf des Pfarrers schweißnasser Stirn. Luise stand auf, trat näher, entblößte vorsichtig seine Brust, entdeckte die winzigen schwarzen Flecken und wollte es nicht glauben. »Pfarrer Hesselmann, wacht auf!« Sie fasste ihn bei den Schultern und schüttelte ihn. Er blinzelte nur, verzog gequält den Mund. Sie streichelte seine Wangen, bis er die Augen öffnete. »Luise, du gutes Kind, da bist du ja«, sagte er matt und fiel zurück in den Schlaf. »Gutes Kind? Noch nie im Leben hatte jemand Luise ein gutes Kind genannt. Aber ja, das hatte er gesagt. Luise wurde heiß, feuerheiß, vor Glück und dann schwindelig, ganz schwindelig, vor Verwirrung. Sie warf sich auf die Knie, faltete die Hände und weinte. »Lieber, lieber Gott, lass ihn am Leben!« Sie sammelte sich wieder. Sie würde ihn retten, den einzigen Menschen, der immer freundlich zu ihr war. Sie wusste, was sie zu tun hatte. Fenster öffnen, Essig holen, Tücher holen, die Tinktur reichen. Gleich würde sie aufstehen und alles, alles richtig machen. Sie würde nur ein wenig ruhen, damit diese Übelkeit nachließ und sie erholt ans Werk gehen konnte. Als gutes Werkzeug Gottes. Ja, nur ein klein wenig ruhen. Dankeschön. Danke. Wie gesagt, diese Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten. Also den Typhus hat es wirklich gegeben in Billerbeck damals. Der Pfarrer Hesselmann war auch wirklich der Einzige, der sich um diese Menschen gekümmert hat. Ob es die Luise gegeben hat, das bleibt das Geheimnis der Autorin. Ja. Dankeschön.
Meine Damen und Herren.